Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ich wollte ein schönes Buch schreiben. Also ich wollte ein Buch schreiben, das ohne naiv zu sein oder Dinge zu verlügen oder zu verstecken oder so, sich tröstlich anfühlt. Es ist ja schon irgendwie auch ganz schön bescheuert, sich so einen sprechenden Hasen ans Bein zu binden und zu sagen, ich schreibe mit dem jetzt einen Roman. Aber das ist es, glaube ich, die Ambivalenz, die in diesem Tier steckt. Das vereint so sehr viele Gegensätze in sich. Es ist wild und sanft und weich und auf eine manchmal harte Art schnell. Es ist trotzig und struppig. So ist der Hase bei mir geworden auch. Trotzig, widerständig, klugscheißerisch und auf der anderen Seite aber auch behutsam. Zum Prinzip dieses Märchens gehört es auch, dass es sich selber unterbricht und aus sich heraustritt und plötzlich in der Gegenwart landet. Wir hatten die Liebe in einer anderen Fassung auch schon mal drin, da ist sie rausgeflogen, aber am Ende dachte ich, ich glaube, die soll da rein.
Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Autorin Maren Kames zu begrüßen, mit der ich heute über ihre Arbeit und ihr aktuelles Buch Hasenprosa sprechen will. Herzlich willkommen, Maren Kames.
Hallo Silke, ich freue mich.
Ich freue mich auch, Maren. Du wurdest 1984 in Überlingen am Bodensee geboren und lebst als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Du hast Kulturwissenschaften, Philosophie und Theaterwissenschaften in Tübingen und Leipzig studiert und danach am Institut für literarisches Schreiben in Hildesheim. Deine Bücher »Halb Taube, halb Pfau« von 2016 und Luna Luna von 2019 wurden viel beachtet und mehrfach ausgezeichnet. Beide Bücher wurden als Hörspiele umgesetzt und Luna Luna wurde zur Spielzeiteröffnung 2022 am Schauspiel Leipzig uraufgeführt. Und es wurde zweimal in Folge auf die SWR-Bestenliste gewählt. Hasenprosa ist dein erstes Buch im Suhrkamp Verlag. Heute beginnen wir die Podcast-Folge einmal etwas anders, und zwar möchte ich die Autorin bitten, uns zu Beginn gleich etwas aus ihrem aktuellen Buch Hasenprosa vorzulesen. Ich denke, dass wir so einfach einen guten Einstieg in die Podcast-Folge bekommen, denn deine Sprache und deine Art des Schreibens ist sehr besonders und ich wünsche mir, dass du uns beim Vorlesen mit deinen eigenen Worten mitnimmst. Vor der Folge habe ich dich gebeten, dir einen Abschnitt auszusuchen. Für welchen Teil hast du dich denn entschlossen?
Ich habe mich entschlossen, 1, 2, 3, 4, ist der fünfte Absatz im Buch, also die zweite Seite, im Prinzip am Anfang.
Los geht's.
Ich war im Feld. Mit großem Haha war ich ins Feld eingefahren. Meine eigene Raserei noch großspurig bewundernd, die Furche, die meine Bremsung hinterließ, war aber auch nicht von ungefähr, sondern hervorragend präzise und tief. Und so fiel ich in die Blumenwiese und schlief. Man sang wohl für mich. Meine Bluse war nass. Über mir klaffte das Loch im Dach. Dort war es auch, wo ich sah. Klarer als im Schlaf war mir der Hase nie erschienen. Immerzu musste ich ihn mustern, mal verstohlen, mal unverhohlen betrachten, selbst im Schlaf, also meinem, stoben ihm die Seufzer noch zum Rachen heraus. Es schnaubte und schlatterte. Er war so frech. Insgeheim, meine ich, ist der Hase der Meister von allem gewesen. Er wusste Bescheid. Zunächst kam das als Ahnung zu mir, verschlafen wie ich war. Es fuhr in einem schweren Block aus Fragen auf mich zu, durch mich hindurch oder um mich herum, da fing die Ungewissheit schon an. Mit Bestimmtheit ließ sich allein das nicht mehr sagen. Das war's schon.
Was jetzt gerade passiert ist bei mir, ist wirklich ganz wunderbar. Ich habe ja dein Buch gelesen und es liest sich schön spannend. Es hat einen Bogen, es ist alles da, was man braucht. Aber das jetzt von dir zu hören, von dir vorgelesen zu hören, das war so ein bisschen wie, ich musste dran denken, es gibt doch diese Gruß- oder Glückwunschkarten, die man so aufmacht und dann wird das so 3D.
Und das ist aber schön.
Und das ist wirklich etwas anderes. Es ist was ganz anderes. Es ist beides toll, aber es sind fast zwei verschiedene, ich will nicht sagen zwei verschiedene Texte, weil das wäre gelogen, aber es sind zwei verschiedene Erfahrungen. Und ich bin da. Ich danke dir, dass du das mit uns jetzt erstmal gleich so geteilt hast.
Sehr gerne.
Ich finde, dieser Absatz bringt Hasenprosa schon sehr gut auf den Punkt. Wir lernen den Hasen kennen, über den sprechen wir nachher auch noch. Und vor allen Dingen nimmst du uns schon mit zu einem bestimmten Sound, den ich hoffe, du kannst mit dem Wort Sound leben, den du hast und den du mal stärker und mal weniger stark aufdrehst, um mal im Bild zu bleiben. Am Anfang ist er ganz laut und ganz stark, dieser besondere Sound, der von dem du uns auch gerade ein Beispiel gegeben hast. Ja, und sind eben diese starken, ja, vielleicht sind es Bilder, ich weiß es nicht. Ja, Bilder, würdest du sagen?
Ich glaube, vor allem am Anfang hat es auch eine hohe Bilddichte. Möglicherweise ist das sogar einer der ersten Ansatzpunkte dafür, weshalb auch letztlich reale Bilder in den Text gewandert sind. In so drei Bildstrecken gibt's. Oder? Drei. Ja.
Über die können wir nicht zeigen natürlich, aber über die sprechen wir später nochmal genauer. Das ist auch auf eine Art ähnlich ähnlich komponiert wie der Text auch. Aber bleiben wir vielleicht erst nochmal bei der Sprache. Nee, bleiben wir einfach erstmal bei dir. Ich möchte was über dich erfahren, bevor wir konkret über dein Buch sprechen. Du kommst vom Bodensee. Wie hat dich das Dreiländereck geprägt?
Ich kann mich an das Dreiländereck nicht erinnern, zumindest nicht zum Zeitpunkt meiner Geburt, weil wir kurz danach auch umgezogen sind. Oder ich wurde umgezogen quasi. Ich glaube so mit 2,5. Das heißt, der Bodensee ist auch in meinem Kopf eher ein Bild.
Ein Bild, das irgendwie mit dir zu tun hat, angeblich.
Ich weiß, dass es mit mir zu tun hat, aber genau, ich hab einfach keine Erinnerung daran. Und trotzdem genau, weiß nicht, ob das jetzt hier hingehört, aber es gibt schon irgendwie eine Art diffuse Verbundenheit. Also ich freue mich, wenn ich am Bodensee vorbeifahre oder entlangfahre, so selten das passiert. Aber irgendwas ist in dem See mit mir.
Der ist ja auch einfach so eine unwahrscheinliche Erscheinung in seiner riesigen Ausdehnung.
Ja, genau. Wahrscheinlich geht es ganz vielen Leuten so. Ja.
Neben deinen eigenen Arbeiten übersetzt du unter anderem die Theaterstücke und Essays der israelischen Autorin Sivan Ben Yishai aus dem Englischen. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Das kam über den Surkamp Theaterverlag beziehungsweise Sivans Lektorin Ruth Feindl, die über ihren Mann Paul Brodowski unter anderem meine Texte kennengelernt hat. Und sie hat es quasi von den Texten her entschieden, anhand unseres Sounds oder der Freiheit auch im Umgang mit der Form, glaube ich, weil Sivan keine well-made plays schreibt oder in den allermeisten Stücken wenig bis gar keine Figuren auftauchen zum Beispiel, sondern auch da ist es, könnte man es unter anderem beschreiben als ein rhythmisches, musikalisches Gebilde, das sie baut. Und Ich glaube, sowas hat Ruth bei mir auch gewittert und uns darüber, also ich finde es total schön, dass sie uns eben über die Texte quasi gecastet hat. Wobei Sivan gesagt hat, das ist ja eine sehr besondere Autorinnenposition, weil sie im Prinzip zumindest lange Zeit und vorwiegend, auch bis heute vorwiegend, auf deutschen Bühnen gespielt wird. Mhm. Und das englische Original, das sie schreibt, praktisch nicht erscheint.
Aha.
Beziehungsweise umgedreht ist sie viel stärker präsent in meiner Übersetzung. Und dieses meine Übersetzung so stark zu betonen, ist eigentlich genau falsch, weil wir eben auch deswegen sehr eng gemeinsam daran arbeiten.
Ich finde es ganz gut, dass du jetzt auch selber schon mal benennst, wie diese Texte oder wie dieser Zugriff auf Sprache eigentlich funktioniert. Es gibt nicht so furchtbar viele Autorinnen und Autoren, die das so machen. Man würde wahrscheinlich gemeinhin sagen, auch dein Werk steht in der Tradition von Friederike Mayröcker.
Mhm.
Und ich wüsste gerne, ob und wie du sie für dich entdeckt hast, ob du dich daran noch erinnern kannst und welche Rolle sie für dein Schaffen hat.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo der Anfang liegt. Und ich finde auch, das passt irgendwie schon zu Friederike Mayröcker. Ich bin praktisch auf Anhieb in ihre Texte reingefallen. Das allererste war ein Geburtstagsgeschenk, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob ich sie nicht vorher schon kannte. Also gekannt als Autorinnennamen garantiert, aber in Textform und eben in diese Textform. Vor allem das, was sie Prosa nennt, weniger die Gedichte. Ich finde, das hat so was krass Beckenartiges. Und es schwimmt und es fließt und es fliegt. Und gleichzeitig ist es mindestens stellenweise wahnsinnig präzise. Und ganz abgesehen davon ist sie, glaube ich, um einen Begriff auch aus der Hasenprosa vorwegzunehmen, für mich sowas wie ein Fundamentalstern oder Fixstern oder die, wie ich es eben im Buch nenne, eines der sogenannten Versenkungsidole. Man spürt das fast körperlich in den Texten, wie tief sie sich darin versenkt und versinkt und so war, wie man weiß, aber auch einfach ihr Leben. Also ihre Tage haben mit Schreiben begonnen und sie hat bis zuletzt geschrieben, es gibt diesen Mythos, dass eine ihrer engsten Freundinnen ihr quasi die Manuskripte unter der Hand weggenommen hat und an den Verlag geschickt hat, weil sie gesagt hat, das ist jetzt ein Buch, beziehungsweise es ist sowieso alles ein Text und sie ist ein Text und sie lebt in diesem Text. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist... Also ich fand das Zeit meines Lebens, solange ich die Friederike Mayröcker kannte, und das klingt jetzt pathetisch, aber es ist wirklich so, ich fand den Gedanken daran, dass Friederike Mayröcker in Wien an ihrem Schreibtisch in ihrer Wohnung sitzt, total tröstlich und toll für mein eigenes Schreiben.
Ich stell mir vor, bis es zur Niederschrift deiner eigenen Texte kommt, passieren vorher ganz viele Dinge, die dafür relevant sind. Ich kann mir nur absolut nicht vorstellen, welche. Wie arbeitest du? Wie findest du deine Motive?
Das Witzige ist, ich finde die im Schreiben. Ich finde die erst im Schreiben. Ich glaube auch, dass die vorher da sind. Ich glaube, dass vieles vorher da ist, aber ich weiß nicht was. Und ich finde das erst raus, wenn ich anfange zu schreiben.
Brauchst du bestimmte Bedingungen, um zu schreiben?
Ich glaube, die klassischen zwei, Stille und Einsamkeit. Es gibt auch Situationen, wo ich im Zug schreibe.
Wo so ein bestimmtes Grundrauschen
genau
herrscht.
Und vielleicht auch, weil man auf den Gleisen und unterwegs ist und so. Das tut irgendwie was. Das tut manchmal gut oder das führt manchmal zum Schreiben. Aber ja, wie war das? Ich glaube, ich habe die Hasenprosa an Tischen geschrieben, entweder meinem Küchentisch oder meinem Schreibtisch oder dem Terrassentisch meiner Eltern. Das war auch ein guter Ort. Ja. Es gab Einen Tisch gibt es im dritten Obergeschoss meiner Eltern, nein, im zweiten, mit Blick übers Tal im Dorf. Das ist ein Glastisch. Ich weiß eigentlich, immer wenn ich in dieses Zimmer gehe, denke ich, ich kann Glastische irgendwie nicht leiden. Ich will nicht da durchgucken, wenn ich schreibe oder so. Ich gucke dann aber eben, also das denke ich nur, während ich mich setze. Ich gucke da nie durch. Also an diesem Ort vor allem, weil ich dann meistens ins Tal gucke. Genau, also diese vier Tische waren es. Das war jetzt die Frage.
Was du zum Schreiben brauchst, du hast sie sehr konkret möbliert.
Genau. Tische, Stille, Einsamkeit. Also Einsamkeit, ja.
Kommen wir nun intensiver zu deinem aktuellen Buch Hasenprosa, ein Roman, der Mitte März erschienen ist. Es ist ein Buch, das uns mit auf eine Reise nimmt. Das öffnet unsere Köpfe, so hoffe ich, oder so ging es mir zumindest und auch eben beim Lesen, für etwas wie so rasende Träume, freien Fall. Es gibt was Märchenhaftes, es gibt auch was bisschen Punkiges und es gibt ein Purple Rain. Fein gesponnen, das steht neben ganz präzise gebannter Weltwahrnehmung. Wir seilen uns mit der Ich-Erzählerin und dem Hasen von Fixsternen ab und sind auch irgendwie in so einem extraterrestrischen Roadmovie mit den beiden. Zwischendrin wird immer mal abgetaucht und irgendwas bricht zusammen. Und es ist ein Buch wie ein Kindheitssommer, ausschweifend, leuchtend und lebendig. Und es gibt auch das schöne Wort sturzoffen, das von dir kommt, das ich sehr schön finde und zu treffen. Du hast mit Hasenprosa zum ersten Mal einen Roman geschrieben, und zwar in einer recht einzigartigen Form und ziemlich ungewöhnlich. Es ist ja eine Abenteuerreise mit Handlungsbogen. Inwieweit ging es dir dabei um die Romanform an sich?
Ich habe gemerkt, als ich den Ton hatte und als ich diesen Hasen hatte, das könnte was Langes werden. Und ich hatte schon immer, ich wusste, ich möchte irgendwie, ich meine das weniger so in einer Art Fitnessstudio-Effizienzlogik oder so, aber ich wusste, ich mag die lange Form ausprobieren. Und viel mehr stand eigentlich nicht fest, glaube ich, ganz ehrlich. Es hat sich aber ganz viel sehr schnell ergeben. Also den traktorähnlichen Leihwagen, in dem die beiden unterwegs sind, den hatte ich sehr früh, das Tempo hatte ich sehr früh. Mhm. Dass die unterwegs sind, auch wenn die Reise am Anfang als sinnlos beschrieben wird, weil sie im Prinzip auch auf eine Art nicht vom Fleck kommen. Mhm. Aber damit waren die wichtigsten Dinge die schlichtesten und die wichtigsten Dinge im Buch gesetzt. Genau, also das Reiseduo, die Reise an sich. Ich wusste, die haben eine lange Strecke vor sich. Ich wusste noch nicht, wem sie da begegnen oder was sie da erleben. Aber so hat es angefangen.
Und das heißt, das ist dann einfach live während der Fahrt entstanden, sozusagen. Mhm. Ja, okay.
Ja.
Lyrische Prosa nimmt sich ja sehr viele Freiheiten, eigentlich alle Freiheiten. Es ist keiner Linearität verpflichtet oder auch keiner Realität. Es wirkt auf mich zunächst mal wirklich völlig entgrenzt, also grenzenlos in den Möglichkeiten. Aber ganz bestimmt, und das frage ich dich jetzt, unterliegt es auch gerade deshalb Regeln und Einschränkungen. Mhm. Und darüber würde ich gern mehr erfahren. Ist wirklich alles möglich?
Nee, auf keinen Fall. Also es ist toll, wenn es sich zwischendurch so anfühlt. Es ist gleichzeitig auch ein überwältigendes Gefühl. Ich kenne das tatsächlich auch von anderen Romanautorinnen und Autoren, dass man, ich würde sagen, das muss nicht immer so sein, aber etwa in der Mitte des Textes, das heißt, wenn er schon etwas ist, schon seine Regeln, seine Grammatik, seinen Ton, seinen Rahmen, alles Mögliche hat quasi, fühlt es sich trotzdem so an, als könnte alles in diesen Text hineingeschrieben werden. Ich glaube, das war bei der Hasenprosa auch deswegen der Fall, weil es schon vieles, also viel Ausbüchsen in die sogenannte Realität gibt. Also es bricht schon, beziehungsweise zum Prinzip dieses Märchens gehört es auch, dass es sich selber unterbricht und aus sich heraustritt und plötzlich in der Gegenwart landet zum Beispiel. Und jetzt habe ich mich verfranzt. Wie komme ich wieder zurück?
Es geht um die Grenzenlosigkeit, die gar keine Grenzenlosigkeit ist.
Genau. Und ich hatte sozusagen irgendwann, ich glaube, ich kann das relativ genau benennen, weil das seltsamerweise auch mit einer Art Schreibpause, einer ziemlich langen von etwa 5 Monaten einhergegangen ist. Mhm. Da hatte ich alle Elemente. Ich wusste zum Beispiel, oder dass ich glaube, daher kam die Pause aller vorwiegendst. Ich wusste, dass es weiter in die Familie geht. Zum Beispiel in den Großvater, den einen oder den anderen und eine der beiden Großmütter. Und ich glaube, ich habe diese 5 Monate lang vor allem die Scheu, die Verantwortung und den Modus behandelt, in dem ich die beschreiben möchte. Bis dahin hatte ich die Grenzen. Ich wusste, wo er aufhört. Und trotzdem, zu dem Zeitpunkt war es eben auch gut zu wissen, inwiefern dieser Text mit Traumlogik insgesamt arbeitet und dass da Träume drin vorkommen, mhm, und dass ich trotzdem über diese, vor allem über die Traumlücken im Text, mhm, auch noch neue Dinge einschleusen kann. Und habe aber schon auch stark darauf geachtet, ich glaube, das ist sowieso so ein Grundprinzip bei mir, dass ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen Text, im Sinne von einem Netz oder Geflecht spinne und spanne. Das heißt, zu viele Elemente dürfen es auch nicht sein. Mhm. Also die müssen sich irgendwie gegenseitig spiegeln und so eine Art Ping-Pong miteinander betreiben, sodass man Dingen begegnet, die man irgendwie vorher schon mal in einer anderen Situation kennengelernt hat oder so, sowas in die Art zum Beispiel.
Das sind schöne Stellen, über die freut man sich als Leserin, wenn man einmal was von einer nass gewordenen Bluse liest und dann ein paar Seiten später geht es um einen Bluesmusiker und die Frage, ob hier auch irgendwas nass ist. Oder vielleicht war es dann auch gar nicht das Wort nass, aber
doch, ich glaub,
du bietest an, dass man sich erinnert oder dass man, mhm, irgendwie selber an dem Netz auch irgendwie teilhat. Das macht große Freude. Während die Erzählung voranschreitet, hat man eben immer wieder diese Wiedererkennungseffekte.
Das ist total schön, dass man anfängt, sich zu erinnern. In einem Text, in dem es viel um Erinnerungen geht, das ist ein total wichtiger Wunsch bei mir, dass das hoffentlich in den Köpfen passiert.
Was mich interessiert oder was mich auch gefreut hat, ist, dass du ja auch wirklich jetzt nicht zimperlich bist mit Humor, aber nicht jetzt irgendwie mit erzählten Witzen, sondern zum Beispiel, also eine Bluse und Blues, das, mhm, hat ja auch irgendwie, ich hoffe, du verzeihst, aber das könnte auch ein Karlauer sein, aber so wie du es einbaust, ist es natürlich total fein gesponnen.
Genau, deswegen habe ich was gegen das Wort Karlauer, aber nur, weil es so... Also, weil man es so kennt und ich denke bei Karlauer sofort an platt und habe irgendwie so ein Bild im Kopf von, man haut mit der Pfanne irgendwo drauf oder, mhm, klopft sich auf die Schenkel. Mhm. Ne? Wenn das passiert, ist es selbstverständlich häufig witzig, es kann aber auch einfach wirklich platt sein. Und ich glaube, es gibt so 3-4 Stellen, wo ich wirklich auch platt, ein bisschen platt sein wollte. Aber ich will dabei die ganze Zeit schon auch fein sein, eben, ja.
Genau, also ich...
Gott, was hab ich dir jetzt gesagt?
Ja, ich finde zunächst mal einfach total cool und bemerkenswert, dass du davon nicht zurückscheust. Also, dass du das, mhm, machst und das dann auch da steht und das steht da auch irgendwie gut. Also, das ist ja, mhm, auch so eingebettet, dass es eben halt kein Schenkelklopfer ist, sondern... es ist lustig. Komm, mhm, das ist es schon.
Ja, klar, hoffentlich.
Ja, genau. Dein Buch ist ein Erinnerungsbuch, auch an deine Großeltern. Es ist sehr schön, wie du die Großmütter zum Beispiel miteinander vergleichst, aber ohne sie zu bewerten, sondern einfach nur, sie haben so sehr, sehr unterschiedliche Eigenschaften, das schon und Herkunft und alles. Aber sie haben auch eine unterschiedliche Zuständigkeit für dich, glaube ich. Und die, mhm, spiegelst du ganz schön wider, was man sich bei der einen holt und was man bei der anderen nicht bekommt, zum, mhm, Beispiel. Und es geht nicht um Süßigkeiten, sondern einfach auch um, wie sieht sie einen und sie kritisiert einen oder sie irgendwie, sie hat die, Die eine ist verletzend sogar auch ein bisschen. Und
die ist, kann verletzend sein, die ist aber auch verletzter als die andere.
Das wird sehr deutlich, ja. Genau. Und also es gibt die Träume, es gibt die Erinnerung und es gibt auch einen Aspekt, der sehr märchenhaft ist. Mhm. Dein Buch Hasenprosa ist auch ein Buch über eine Annäherung an einen anderen. Es ist auch ein Buch über die Liebe.
Ja. Ich habe meine Lektorin Martina Wunderer, hallo Martina, falls du es hörst, kurz vor Abgabe gebeten, ob wir noch drei, vier Wörter in den Klappentext schreiben können. Und das war ein Kosmos voller Schlaf und Liebe.
Mhm.
Wir hatten die Liebe in einer anderen Fassung auch schon mal drin, da ist sie rausgeflogen. Aber am Ende dachte ich, ich glaube, die soll da rein. Weil die, das ist jetzt schwierig zu sagen, ohne dabei kitschig oder selbstverliebt zu klingen. Das kommt vom Hasen.
Mhm. Ich glaube, wir müssen über den Hasen
Sanftheit,
sprechen.
Genau. Mhm. Eine Sanftheit und Zärtlichkeit im Betrachten von Dingen und Menschen, vor allem Menschen, vor allem Familienmenschen, war mir total wichtig. Und quasi, ohne dass ich jetzt so eine Botschafterin der Liebe oder des Friedens werden will, aber ich wollte ein schönes Buch schreiben.
Mhm.
Also ich wollte ein Buch schreiben, das ohne naiv zu sein oder Dinge zu verlügen oder zu verstecken oder so, ich glaube, sich tröstlich anfühlt.
Genau, und zwar auch als Prozess, also als eigentlich auch diese Annäherung. Es ist eigentlich sehr schön zu sehen, wie wir diesen Hasen erstmal einfach so vor die Nase gesetzt bekommen und dann irgendwann zeigt er so ein bisschen was von sich, aber das ist auch alles sehr, man kann den erstmal gar nicht so lesen. Du begibst dich mit ihm auch tatsächlich so ein bisschen down the rabbit hole, wie es bei Alice in Wonderland heißt, und durchs Weltall zurück ins Elternhaus und dann tief hinein in deine oder in Erinnerungen an eine Kindheit, vielleicht deine.
Mhm.
Dann wird richtig gehend so hochgetaucht, diese Erinnerungen. Der Hase ist ein ziemlich sprunghaftes Gegenüber, würde ich mal so sagen. Und er ist ja auch generell, der Hase ganz allgemein, ist ja ein sehr wendiges Tier,
ja,
würde ich mal sagen.
Ist, ja, genau. Ich glaube, Sprunghaftigkeit stimmt auf jeden Fall auch, aber der kann auch verweilen.
Mhm.
Und sich eben versenken und in etwas versinken oder so. Oder meistens, ich meine, die echten Hasen, die mümmeln dann wahrscheinlich meistens Gras. Aber das ist es, glaube ich, die Ambivalenz, die in diesem Tier steckt. Das vereint so sehr viele Gegensätze in sich. Es ist wild und sanft und weich und auf eine manchmal harte Art schnell. Und genau, es ist trotzig und struppig, so ist der Hase bei mir geworden auch. Trotzig, widerständig, klugscheißerisch und auf der anderen Seite aber auch behutsam. Und in meinem Fall auch eben liebevoll. Stellenweise. Man weiß allerdings nie so richtig, welche Seite man jetzt gerade bekommt.
Man weiß absolut nicht, woran man bei ihm ist. Er ist aber eines nicht, nämlich langweilig. Er hat immer eigentlich irgendwie einen guten Spruch.
Obwohl, aber dem
drauf.
Hasen ist langweilig zwischendurch auch. Ne? Der sagt so einmal, es ödet mich an.
Ja.
Du ödest mich an oder ich öde mich. Wir müssen jetzt weiter.
Und einmal sagt die Ich-Erzählerin, er nervte mich so sehr.
Ja. Das stimmt aber wirklich. Ich glaube, das steht auch tatsächlich an einer Stelle im Text, an der das passiert ist. Weil es ist ja schon irgendwie auch ganz schön bescheuert, sich so einen sprechenden Hasen ans Bein zu binden und zu sagen, ich schreibe mit dem jetzt einen Roman. Mhm. Da war ich mir noch nicht sicher, ob wir das durchstehen.
Du und der Hase, ja.
Und dann hat er aber eben auch durch diese Verschiedenheit, die der in sich hat, war der ein total toller Kumpel.
Er nimmt die Ich-Erzählerin ja auch mit, der feuert die ja an und fordert die heraus und so.
Mhm.
Ich habe mich manchmal gefragt, also er kann ja ihre Gedanken lesen oder er kommt ihren Ideen oft zuvor und zwar genau in dem Wortlaut, der gerade von ihr schon vorbereitet war, sozusagen.
Ja, das, ja.
Und da dachte ich so ein bisschen an Harvey, den weißen Hasen, der so aus der Filmgeschichte ja irgendwie, den man so kennt als dieses auch alter Ego, das einen aber auch so herausfordert. Ist das eine Richtung, in die du auch gedacht hast?
Ja, ich glaube, so ist der geworden. Was dachte ich gestern? Moment. Ich habe gestern erst drüber nachgedacht, ob das ein ungleiches Paar ist, diese beiden. Aber das stimmt auch nicht. Also ich glaube, die haben schon auch viel gemeinsam. Es ist aber im Endeffekt auch gar nicht so wichtig. Mir war es eben wichtig, dass das lebendig bleibt und spielt und vorwärts geht. Aber auch mal bei was bleiben kann, aber dann weitergeht und so weiter. Und das, das hätte ich, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ich hätte kein Buch mit nur einer Person schreiben können. Mhm. Oder quasi einem Kopf oder wie so einem kleinen oder großen Antrieb, der im Text sitzt oder so. Da war diese Zweierkonstellation irgendwie total wichtig.
Ich lese einfach mal ganz kurz was vom Hasen vor, damit wir ihn noch mal kurz hören, wie der so drauf ist. Sage mal, sage malte der Hase nach einer Weile, den Lutscherstiel seitlich im Mundwinkel wie ein Cowboy oder wie andere Hasen Grashalme. Magst du nicht auch Bars? Sage malen als Verb. Liebe Maren, das geht nur mit dem Lutscher seitlich im Mund. Das ist ein so schönes Bild. Man kann sich auch an das Geräusch noch erinnern, das es macht, wenn man den Lutscher so seitlich im Mund hat und dann aber den Speichel immer wieder zurückziehen muss.
Das mal, ja, das stimmt. Ich habe an den Speichel noch nicht gedacht. An das Klack-Klack habe ich gedacht, glaube ich. Ja, schön. Ich glaube, jetzt höre ich das dann auch.
Das ist das Sagemalen. Ja. Dein Buch ist voll von diesen Bildern, unzählige tolle Bilder dieser Art, an die man sich erinnern kann, wenn man bereit dafür ist, wenn man da Lust drauf hat. Du hast dein Buch unter anderem aber auch mit eigenen Fotos und Bildern illustriert. Du hast es gerade schon angesprochen. Welche Rolle nehmen diese Bilder in deinem Buch ein? Vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz, was drauf zu sehen ist. Manche sind abstrakt, manche sind sehr nachvollziehbar auch an den Text angebunden.
Du hast es vorhin schon total schön gesagt. Ich freue mich so, dass das aufgeht, dass zumindest eine Leserin und du eben das gesehen hat, dass die Art, wie das vom Abstrakten ins Konkrete wandert, sowohl im Text angelegt ist als auch in den Bildern. Die erste Bildstrecke sind YouTube-Screenshots eines Songs, der kurz darauf zitiert wird. Das ist ein bisschen versteckt, das finde ich aber auch okay. Also man müsste quasi die Zeile aus dem Songtext googeln, wenn man es nicht weiß, um auf den Titel des Songs zu kommen, den man dann am YouTube-Player-Rand unten sieht. Und das sind im Prinzip Licht- und Farbenbilder.
Mhm.
Ich weiß gerade nicht, wie viele, ich glaube 7.
Mhm.
Auch da schälen sich zwei Figuren raus und es endet auf ein relativ klares Bild von einer Architektur, über der Himmel zu sehen ist. Und so diese Wanderung aus dem eben Abstrakten ins, es bleibt ja abstrakt, also auch eine Architektur mit Himmel drüber ist in Bildform abstrakt. Ich habe das an der Stelle gebraucht und mich dafür entschieden, das ins Buch zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich mag mal eine andere Art von Durchatmen haben. Ich wollte eben den Bildraum tatsächlich in einen Bildraum übersetzen, aber auch so ein bisschen wie nicht die Festplatte löschen, aber Platz machen. Und ich wusste auch, beziehungsweise es hat sich verankert, als ich wusste, wie der Text weitergeht. Und da an der Stelle macht er eben schon einen Riesensatz und fängt im Prinzip woanders nochmal von vorne an. So, das war die Anfangskonstellation. Die anderen Bildstrecken sind Kombinationen verschiedenster Dinge, die bis auf ein einziges Bild alle im Text Erwähnung finden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Hase wird, aber anhand des Hasen kann ich es, glaube ich, beschreiben. Es gibt eine Zeichnung vom Hasen oder von einem Hasen.
Ja.
Das steht neben einem Foto des Sternbilds Hase oder Lepus. Und ich wollte diese Kombination, also auch als Möglichkeitsraum oder als Hinweis darauf, in wie vielen verschiedenen Formen man Dinge sehen kann, glaube ich. Ja.
Auf jeden Fall wechselst du dann eben einfach mal kurz die Ebene, aber da ohnehin Bilder schon so ein großer Bestandteil auch deiner Sprache sind, ist es dann, man verkraftet das irgendwie, auch wenn es erstmal Irritation ist.
Oder ich weiß nicht, es kommen tatsächlich auch, ich glaube, 4 erkennbar Familienfotos drin vor. Und ganz am Ende habe ich gedacht, also so hatte ich Lust darauf, das Prinzip auch irgendwie nochmal zu drehen. Und das ist tatsächlich wie so eine Art Bildergeschichte. Also es ist tatsächlich eine Bebilderung zu einer Geschichte, die vorher erzählt wird. Eine Mini-Geschichte, die sie dem Hasen am Ende noch so erzählt.
Ja, diese Familienbilder, die sehen, glaube ich, ziemlich genauso aus wie Familienbilder von jeder Mann und jeder Frau so aussehen, aus einer bestimmten Zeit.
Ja.
In den wahrscheinlich 60er bis 80er Jahren, würde ich jetzt mal so grob sagen.
Genau,
und da geht es eben auch um diese Enkel-Großeltern-Beziehung. Da wird so auf dem Schoß gesessen und Hand gehalten und solche Dinge, die auch...
Auf zweien. Auf dem anderen ist der Opa aber zweimal alleine drauf und das soll auch so. Da wird von seinem Charme gesprochen und davon, dass er der Showmaster ist. Und der hat auf dem Bild eine Kamera in der Hand. Und sieht irgendwie ziemlich cool und legendär aus, finde ich. Ja.
Genau, und er wurde fotografiert dabei, wie er fotografiert oder filmt. Ja,
auch
das
schön.
Ist so ein bisschen eine Verschachtelung. Ja. Ein anderer wichtiger Aspekt, also jetzt haben wir über die Bilder gesprochen, was anderes ist nochmal sehr, sehr, sehr essentiell, finde ich, für deinen Roman, die Töne, der Sound, die Rhythmik. Und auch tatsächlich die Musik. Also es kommt Glenn Gould vor und Billie Eilish ist irgendwie präsent. Du schreibst rhythmisch, ganz klar, und der Klang spielt darin eine sehr große Rolle. Inwieweit beeinflusst Musik, also wirklich jetzt Musik, dein Schaffen?
Enorm. Also so auch so selbstverständlich und schon immer, dass ich das ganz schlecht beschreiben kann. Aber es ist, glaube ich, unterm Strich mein wichtigster Impulsgeber irgendwie erstmal. Vielleicht, weil Musik auch so vieles in sich vereint. Also es macht Räume auf, die gefüllt werden mit Sphäre oder so.
Naja, Musik erreicht einen ja einfach immer so unmittelbar.
Ja.
Für Musik muss man ja im Grunde nicht viel mitbringen, um sie empfangen zu können und auch zu verstehen.
Ja.
Also es öffnet, glaube ich, die Gefühle oder die
Das stimmt.
Wahrnehmung.
Und Unmittelbarkeit ist, glaube ich, was ich in Texten auch erzeugen will. Also Unmittelbarkeit, das Momentane, das Jetzige, dass das jetzt genau passiert und so. Das war in den beiden vorherigen Büchern noch wichtiger. Und ich glaube, jetzt sind viel, viel mehr Zeiten dazugekommen. Auch der zeitliche Verlauf spielt eine viel größere Rolle. Jetzt schweife ich aber ab, genau, es ist Unmittelbarkeit und es ist aber schon auch das Songtextmaterial.
Mhm.
Oder weniger das Material, sondern eben genau präzise, manchmal nur eine Zeile.
Hast du schon mal einen Songtext geschrieben?
Ja, aber das habe ich gleich wieder gelassen. Das ist nicht gut geworden.
Nochmal zum Performativen. Du hast ja auch in der Vergangenheit deine Werke performativ und audiovisuell entwickelt. Dein Buch Halb Taube, Halb V von 2016. Da ist es erstmals erschienen. Ist hoch gelobt und gefeiert. Es ist jetzt wieder lieferbar. Und es erscheint zugleich mit Hasenprosa. Das ist auch als Hörspiel erschienen. Welchen Reiz hat es für dich, das Formulierte dann auch wirklich akustisch auszumalen und zu Ende zu deklinieren? Denkst du, die Töne immer schon gleich mit? Wie ist das zwischen diesen beiden Disziplinen der schriftlichen Sprache und dem irgendwie akustischen, phonetischen?
Ich glaube, ich kann das tatsächlich am besten an halb Taube, halb Pfau beschreiben. Das, mir war immer klar, dass das auch ein gesprochener Text ist. Da ist auch wortwörtlich die Rede davon, dass Stimmen ansetzen zu sprechen und im Satzbild verschwinden sie dann quasi wieder. Und die Texte sind im Satzbild eben so angeordnet, dass es eine große weiße Fläche ist, in der Dinge auftauchen, eben zum Beispiel Stimmen, die dann aber auch bald wieder abbrechen. Auch da steht manchmal auf einer Seite nur eine Zeile. Das heißt, es ist viel Raum drumherum. Mhm. Und ich wusste einerseits, die Sprache bringt so viel Klang und Musikalität mit sich, dass ich die einfach sprechen möchte. Es geht um ein Sprechen im leeren Raum. Das war einfach wahnsinnig naheliegend. Und was man akustisch eben so toll machen kann, ist, glaube ich, also eben klanglich eine Dreidimensionalität herzustellen. Mit Nähe und Ferne zu arbeiten und so. In einen Raum zu erzeugen, nicht nur in den Bildern und in der Sprache, sondern physisch.
Also wenn auf einer Lernseite auch nur eine Zeile steht, dann steht die ja auch im Raum. Also dann wird das ja auch irgendwie ein Bild und dann eigentlich auch schon fast sowas wie eine Architektur, ist schon wieder zu viel. Aber es ist dann auch wirklich auf jeden Fall eine visuelle, fast schon räumliche Erfahrung. Mhm. Ich habe so ein Ding mit Sprache und Typografie.
Schön.
Ich sehe Worte gerne an. Und ich freue mich, wenn die zusammen gut aussehen und auch eine gute Schrift für sie ausgewählt wurde. Dein Name auf dem Buchtitel zum Beispiel, Maren Kames, das kann man toll untereinander schreiben, genau wie Hasenprosa. Da gibt es so eine 5-Buchstaben-Verwandtschaft und auch rhythmisch herrscht da ziemlich so Harmonie. Ist das Zufall?
Das ist verrückt, was du alles rausgefunden hast. Nee, ich glaube nicht. Also, der Titel hat zum Namen gefunden. Das war schon, Zufall kann man das nicht nennen. Es gibt dieses komplizierte Wort Serendipity, heißt es auf Englisch. So, aber die Beschreibung kriege ich, glaube ich, nicht hin. Das ist aber im Prinzip ein gesuchter Zufall, beziehungsweise ein vorbereiteter Zufall. Da findet ein Denkprozess statt oder Dinge finden statt. Und dann läuft es irgendwie zusammen auf einen Punkt und da entsteht was. Da weiß man dann was oder so. So hat sich ungefähr der Titel Hasenprosa gefunden. Und ich glaube aber nicht von ungefähr, also, warte mal, das Luna, Luna, halb Taube, halb V, Hasen, Prosa, das sind alles zweigliedrige Dinge. Jeder Name ist im Prinzip zweigliedrig, aber auch da Maren Kames ist, also ich finde das verwunderlich, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es auch passend.
Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für unser Gespräch über Hasenprosa. Damit sind wir aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt nämlich noch eine Anekdote, die uns Maren Kames jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob die Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr es wisst, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Bitte denkt auch dran, in die Betreffszeile der E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Exemplare von Hasenprosa von Maren Kames, signiert. Maren, du kannst mit deiner Anekdote beginnen.
Meine Anekdote ist ein Traum. Oh Wunder. Und zwar einer, der im Buch auftaucht. Es gibt so Stellen, an denen die Träume in Blöcken dahergeschossen kommen. Die sind auch nummeriert. Und ich lese jetzt den ersten Traum. Beziehungsweise vielleicht sage ich vorher noch, diese Träume sind sehr unterschiedlich gearbeitet. Es gibt frei erfundene. Es gibt welche, die an Songs entlang geschrieben sind. Es gibt tatsächlich geträumte Träume. Es gibt 2 Karlauer-Träume. Und ich lese jetzt einen davon vor und die Frage wäre, habe ich mir den ausgedacht oder habe ich den geträumt? Eins. Nach einem überstürzten Transatlantikflug fand ich mich übernächtigt und porös in einem Laden für avantgardistische Webarbeiten wieder. Das Geschäft brummte, aber sehr leise. Jetzt hat mein Bauch geblubbert.
Macht nichts, einfach nochmal anfangen oder weiterlesen.
Die Textilien und Texturen waren in ausladenden Formationen quer durch eine weitläufige Halle installiert. Man durfte nichts berühren, auch nicht mit einem objektabgewandten Teil des Körpers oder im toten Winkel. Sonst ginge alles aus dem Lot. Ich stand vor einem relativ undefinierten, besonders exaltierten Teppich. Man befahl mir, ein Geräusch für Hoffnung zu machen. Ich parierte. Ich suchte leicht geneigt bis in die hintersten Schachtkammern meines Körpers hinunter, dann wieder hinauf, auch auf den Nebenpfaden, Kapillaren, abseits der Hauptschlagader, musste aber letztlich einsehen, was ich gleich vermutet hatte. Ich war komplett ratlos. So stand ich da. Die anderen warteten, ich war ratlos. Die anderen warteten, ich war ratlos. Die anderen warteten, es kam nichts. Ich versuchte den Moment immer noch ein wenig weiter hinauszuzögern, es vor den Umstehenden möglichst zu verbergen. Aber es kam nichts. Nichts geschah, alles war leer. Ich voller Scham und so müde. Die anderen warteten und so fort. Frustrierender Traum auch. Schade, dass es mit Frustration aufhört.
Vielleicht könntest du noch kurz das Geräusch für Hoffnung machen.
Das Geräusch für Hoffnung habe ich ja an der Stelle eben nicht gefunden. Aber ich glaube, Hoffnung kommt da noch im Text, im Buch. Ja.
Sehr schön. Wirklich geträumter Traum oder erfundener Traum, Dichtung oder Wahrheit, schreibt uns. Und hier an dieser Stelle auch noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Buch von Maren Kames passen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Maren. Schön, dass du hier warst.
Ich danke dir auch.
Ja, das war's. Ich möchte an dieser Stelle wie immer noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Alles Gute und tschüss.
Tschüss.
Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.